Und herzlich willkommen bei einer Sonderfolge von Jacobin Weekly, der wöchentliche Politik-Podcast von Jacobin Magazine. Mein Name ist Lauren Balhorn, ich bin der Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast. Ich sage Sonderfolge, weil eigentlich befinden wir uns immer noch in der Sommerpause und legen erst in 2 Wochen wieder los, weshalb ich mich auch dafür entschuldige, dass die Bild- und Tonqualität heute nicht so gut ist, wie man sie bei mir oder bei uns sonst erwarten würde. Nicht, dass sie sonst auch immer so gut ist, aber immerhin habe ich da meistens zumindest ein echtes Mikrofon dabei. Heute haben wir eine Folge aufgenommen, erstens, weil ich ein bisschen Zeit dafür gefunden habe, aber auch, weil wir in eine laufende gesellschaftliche Kontroverse intervenieren möchten. Nämlich die Frage von Wehrpflicht und Wehrtüchtigkeit. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine begann vor 2,5 Jahren, nimmt die Debatte in Deutschland über die Notwendigkeit, wieder aufzurüsten und wieder Männer an die Front zu schicken, immer mehr zu. Vor ein paar Wochen hat der bekannte Podcaster und auch Jacobin-Kolumnist Ole Nymon einen Text für die Zeit verfasst, in dem er argumentiert oder erklärt hat, warum er nicht bereit ist, zur Waffe zu greifen und nicht bereit ist, wie er es sagt, für Deutschland zu sterben. Der Text hat, wie ihr euch vorstellen könnt, große Irritationen ausgelöst unter Linken, unter Rechten und unter Menschen in der Mitte und eine Reihe von Anfeindungen in Social Media ausgelöst. Wir werden gleich mit ihm darüber sprechen, warum er nicht bereit ist, für Deutschland zu sterben und was eigentlich eine linke Position zu Krieg, Frieden und Militär eigentlich ist. Aber davor nochmal der Hinweis, wie jede Woche, wenn ihr den Podcast gut findet, wenn ihr Jacobin gut findet, bitte abonniert uns auf Spotify oder welchen Plattform auch immer ihr benutzt. Teilt es mit deinen Freunden, gebt uns 5 Sterne in der Bewertung. Und wenn ihr uns auch materiell unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten tun, indem ihr einfach ein Jahresabo für das Magazin abschließt unter www.jacobin.de/abonnieren. Vielen Dank und gleich geht's weiter mit Ole. Ja, hi, Ole, herzlich willkommen bei Jacobin Weekly und danke, dass du dabei sein konntest heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Ich war bzw. bin, wie gesagt, gerade im Urlaub und deshalb habe die ganze Kontroverse, Skandal, was auch immer man das benennen will, den du in den letzten Wochen ausgelöst hast, nur so am Rande mitbekommen. Vielleicht können wir damit anfangen, dass du kurz nochmal rekapitulierst. Was hast du genau da argumentiert bei Zeit Online bezüglich der Wehrpflicht, Wehrtüchtigkeit etc.? Und was hat so viele linksliberale Kommentatoren dabei aufgeregt?
Gut, das waren natürlich nicht nur Linksliberale, das waren auch sehr viele, die noch weiter rechts waren, also bürgerliche oder noch weiter rechts natürlich. Aber erstmal ging es um die Frage Wehrtüchtigkeit oder Kriegstüchtigkeit. Muss Deutschland aufrüsten? Muss die EU vielleicht sogar aufrüsten? Und ich wurde angefragt, weil die bei der Zeit junge Leute genau zu dieser Frage halt schreiben lassen und durfte dann quasi den Auftakt machen und habe beschrieben, warum ich keine Lust habe, kriegstüchtig zu werden und auch keine Lust habe, fürs Vaterland zu kämpfen. Und das war eigentlich relativ leicht begründet. Ich finde, das ist sehr bemerkenswert, dass wir in einer Zeit leben, wo wir auf der einen Seite natürlich eine sehr starke gesellschaftliche Entsolidarisierung haben. Also die wird ja seit Jahrzehnten von der Politik vorangetrieben. Die wird auch seit Jahrzehnten von der Politik eigentlich als was Gutes verkauft, ne? Also dass man Leute in Niedriglohnsektor stärkt und all diese Dinge. Das ist eine tolle Sache. Das ist notwendig für das deutsche Wirtschaftswachstum und da darf man nichts dran verkehrt finden. Also ich meine, man erinnere sich daran, dass Gerhard Schröder 2005 beim Weltwirtschaftsforum in Davos stand und stolz sagte, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren Europas geschaffen. So. Und das ist ja letztlich, also die Agenda 2010 ist letztlich immer noch die Sozialstaatsreform, die in Deutschland durchgesetzt ist. Und ich habe dann halt gesagt, naja, ich habe nicht den Eindruck, dass so eine Nation irgendwie ein Interessenverband solidarischer Leute ist, sondern bin eigentlich der Meinung, dass es sich dafür nicht zu kämpfen lohnt, ja, und dass ich dementsprechend auch keine Lust habe, für Deutschland in den Krieg zu ziehen, dass ich eher bereit wäre, mich von einer Fremdherrschaft beherrschen zu lassen, als für Deutschland zu kämpfen. Und das fanden viele Leute schrecklich, dass ich gesagt habe, die Souveränität des deutschen Staates über dieses Territorium und diese Leute ist mir mein persönliches Leben auf gar keinen Fall wert. Und ich hoffe, möglichst vielen anderen Leuten auch nicht.
Ja, also fair enough. Mich würde aber interessieren, oder ich meine, es gab dann einige, oder eigentlich seit dem 22. Februar 2022, als der russische Krieg in der Ukraine begann sozusagen, immer wenn wir über diese Frage sprechen oder wenn in den Feuilletons darüber gesprochen wird, werden ziemlich schnell auf Nazi-Vergleiche beziehungsweise auf den Zweiten Weltkrieg verwiesen. Also wäre man damals auch geflohen oder hätte man damals nicht gekämpft? Und das ist natürlich eine ein rhetorisches Instrument, das nicht unbedingt zur Versachlichung oder zur Klärung der Frage beiträgt. Dennoch denke ich, müsste man doch differenzieren zwischen diesem Krieg und diesem Staat und eine allgemeinere Frage, weil es gibt natürlich durchaus Unterschiede zwischen Staatsformen und auch bezogen auf die Möglichkeitsrahmen für linke Politik gibt es einen großen Unterschied dazwischen, ob du in einer bürgerlichen Demokratie sozusagen organisierst und Politik machen willst oder ob du im Dritten Reich Politik machen willst, etc., um jetzt diesen besonders krassen Kontrast zu
Ja.
ziehen. Und du argumentierst in deinem Text gegen sowas wie so eine Ineinsetzung von Staat und Volk. Oder Staat und Bevölkerung, dass man zwischen
Ja.
Beherrschten und Beherrschern unterscheiden muss. Aber trotzdem finde ich, ist das doch ein bisschen vulgär, da einfach alle Staaten gleichzusetzen.
Gleichzusetzen im Sinne von, die sind alle gleich, also dass man da die gleichen Sachen tun darf, sagen darf und so. Darum ging es ja nicht, das zu sagen. Es ging darum zu sagen, im Kriegsfall werden die sich komischerweise sehr ähnlich. Und da ist es dann tatsächlich relativ egal, ob das demokratische oder diktatorische, angreifende oder verteidigende Staaten sind. Es ist erst einmal so, dass der Staat seine Bürger in die Pflicht nimmt, entweder im Angriff, also dass man sagt, jetzt muss mal, was weiß ich, ein Teil von dem, was wir für Großrussland halten, wieder heimgeholt werden, wie jetzt so ein Putin sagen würde, oder umgekehrt, dass ein Selenskyj dann sagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Also unabhängig davon, ob ihr euch eher mit der Ukraine, mehr mit Russland oder mit gar nichts davon identifiziert, müsst ihr jetzt erstmal als Männer im Land bleiben und dann auch einen Dienst leisten, entweder am Gewehr oder halt im Kriegsgebiet, was ja aber letztlich ähnlich gefährlich ist für die Person, die dort verbleibt. Und in dieser Hinsicht würde ich sagen, sind die sich ähnlich. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, das Leben in der Bundesrepublik ist wie das Leben im Iran oder in Nordkorea. Ist ja alles nur Herrschaft. Aber gerade wenn erstmal der Krieg ausbricht, dann ist das Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern ein sehr instrumentelles. Und vielleicht noch kurz, weil du ja schon gesagt hast, es kommen immer diese Zweiter Weltkriegsvergleiche. Und natürlich tragen die nicht zur Versachlichung bei, aber das ist ja auch nicht das Ziel des Ganzen, sondern der Zweite Weltkrieg wird natürlich angeführt, weil er das Extrembeispiel eines Krieges ist, wo tatsächlich die Interessen von Herrschern und Beherrschten sofort in eins fallen. Zumindest, wenn es um den Krieg Richtung Osten geht. Ja, also das, was die Nazis im Osten angerichtet haben, war ein Vernichtungskrieg, der darauf aus war, Maus und Mann umzubringen oder zu Tode zu arbeiten. Und natürlich, wenn das die Perspektive ist, wenn man weiß, der neue, also der Kriegsherr, der mich jetzt quasi unterwirft, der will mich gar nicht am Leben lassen, sondern der will mich so oder so töten. Klar, dann muss man sich dagegen wehren. Dann ist das Interesse des eigenen Staates auch das eigene. Dann in diesem Fall, der sehr selten ist in der Menschheitsgeschichte, dass es einen Krieg gibt, der wirklich nicht das Ziel hat, sich Territorium und Leute untertan zu machen, um sie zu beherrschen, sondern wenn man wirklich nur das Ziel hat, alle umbringen. Klar, bei diesem extremen Sonderfall von Krieg gilt dann auch nicht das, was ich im Artikel schreibe. Das konnte ich auch im Artikel nicht schreiben. Also das kann man schon fairerweise als Kritik anmerken. Das lag aber nicht daran, dass ich nicht wollte. Mir war klar, dass das als erster Vorwurf kommen wird, sondern das lag daran, dass ich 8000 Zeichen hatte. Und die sind sehr kurz, wie du weißt, als Redakteur.
Klar. Ja, das würde auch erklären, warum auch in der Debatte um den jetzigen Krieg in der Ukraine oder den russischen Krieg, wie auch immer man den bezeichnen möchte, dass so oft zu solchen Vergleichen gegriffen wird. Also während man bei dem Krieg in Palästina auf keinen Fall in der deutschen Debatte das Wort
Genau, ja.
Genozid verwenden darf, wird da ohne Bedenken dieses Wort ständig auf den Krieg in Russland projiziert, um genau, denke ich, das genaue Gegenteil von Versachlichung zu verursachen.
Ja,
Aber
auf jeden Fall. Und
reden wir
ganz
doch ein
kurz noch,
bisschen,
ja,
ja.
vielleicht noch, weil das sehr interessant ist. Also wir sind jetzt dann mittlerweile an einem Punkt, wo die westlichen Staatenlenker eigentlich der Meinung sind, es braucht jetzt langsam irgendeine Form von schmutzigem Frieden und wo man sogar in der Ukraine bereit ist, darüber zu sprechen. Selenskys ehemalige Pressesprecherin hat vor wenigen Tagen geschrieben auf Twitter über ein Paar, das sie kennt und das die Ukraine verlassen hat, weil der Mann gesagt hat, er war im Krieg, es war so schlimm, es nützt auch alles nichts mehr und da setzt man sich lieber ab. Und sie hat gesagt, das ist keine Feigheit, sondern die realistische Einschätzung von jemandem, der nicht der Propaganda glaubt. Sagt Selenskys ehemalige Pressesprecherin, also sicherlich keine überzeugte pro-russische Aktivistin. Auch Selensky hat kürzlich gesagt, wenn die ganze Welt jetzt Russland bei Friedensgesprächen dabei haben will, na, dann muss es wohl anscheinend so sein. Das heißt, auch dort ist langsam irgendwie die Einsicht da, okay, man braucht irgendeine Form von schmutzigem Frieden. Ich habe keine Ahnung, wie der zustande kommen soll. Ich finde es nur sehr bemerkenswert, dass nachdem ich mir 2 Jahre lang von Leuten anhören durfte, dass es ein Genozid ist, dass auf einmal selbst der Präsident des Landes sagt, okay, jetzt muss man anscheinend doch irgendeine Art von Frieden unter bestimmten, für einen selbst unliebsamen Bedingungen akzeptieren. Der Mann wird ja wahrscheinlich kein Genozid akzeptieren. Also scheint es anscheinend von vorne bis hinten darum nicht gegangen zu sein.
Ja, ich meine, ich denke, ich mag den Begriff auch schmutzigen Frieden, weil es wird ja auch ein schmutziger Frieden sein müssen.
Klar.
Ich finde, das ist auch oder eine der Argumenten von den, sagen wir, pro-westlichen Kriegsbefürwortern, der, finde ich, durchaus in Funktion Wahrheit hat, ist sozusagen, wenn Putin gewinnt oder wenn quasi er auch einen Teil von seinen Kriegszielen erreicht, dann schafft es auch Präzedenzfälle für die Zukunft. Was ich mich dabei aber immer gefragt habe, ist, diese Leute, die davon sprechen, tun so, als gäbe es nicht bereits Dutzende solche Präzedenzfälle. Ne? Siehe denn einfach Israels Politik in Palästina und im Nahen Osten. Also man tut so, als wäre der russische Angriffskrieg der erste Angriffskrieg in der modernen Geschichte. Man müsste den stoppen, damit keine weitere passieren. Aber dabei ist er eigentlich nur einer in einer langen, leider in einer langen von solchen.
Natürlich, und die Gefahr ist natürlich da. Also das würde ich ja auch gar nicht wegleugnen. Kann schon sein, dass Putin in ein paar Jahren den nächsten Krieg anzettelt. Dennoch jetzt erstmal für die Menschen vor Ort, das ist ganz klar, schmutziger Frieden heißt ja auch wirklich nicht, ach ja, dann ist halt Frieden und dann ist wie vorher. Nein, das wird's nicht. Es wird wahrscheinlich schlechter sein als vorher für viele Menschen. Das will ich ja auch überhaupt nicht wegleugnen. Die Frage ist einfach nur, ist es besser, als die ganze Zeit weiterhin diesen Krieg zu ertragen oder als halt dann auch im Krieg zu sterben? Und da würde ich doch ein dickes Fragezeichen hintersetzen.
Ja. Dann stellt sich aber trotzdem die Frage, weil du hattest ja nicht nur quasi gegen eine Wehrpflicht oder gegen Wehrdienst dich ausgesprochen, sondern auch gegen die Aufrüstung. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Putin nach wie vor sozusagen eine in Anführungszeichen Bedrohung darstellt, dann liefert das doch auch doch durchaus Argumente für zumindest eine weitere Aufrüstung im Westen, oder nicht? Dass man die Abschreckungspotenzial vergrößert.
Natürlich, das ist ja das, worauf sich alle berufen und sich wahrscheinlich auch alle mit einem gewissen Recht berufen. Also alle Seiten können immer darauf verweisen, dass die andere Seite ja auch schon wieder in irgendeiner Form hochgerüstet hat und dass es für die eigenen Sicherheitsinteressen deshalb weitere eigene Rüstung braucht. Das ist wahrscheinlich ein relativ realistischer Blick auf die Welt. Das Problem für mich ist ja einfach nur als Bürger dieses Staates, für mich ist ja einfach am Ende des Tages die Rolle des nützlichen Idioten vorgesehen. Und deshalb hätte ich gerne einen Blick, bei dem den Leuten klar wird, dass es Staaten gibt und dass es einen sehr großen Teil der Menschheit gibt, der sich mit diesem Staat und mit seinem Volk und all dem einsetzt und deshalb auch bereit ist, dafür zu sterben. Das ist das eigentliche grundlegende Problem und jetzt nicht die Frage, wer rüstet hier gerade nochmal mit wie viel Prozent seines BIP auf oder so, sondern ganz grundsätzlich, solange die Welt in dieser Form verfasst ist, wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Und ich fände das lustig, weil wenn man dann mit den Leuten diskutiert, solche und Rudi Bachmann habe ich da auf Twitter diskutiert, wozu brauchst du eigentlich mehrere Nationalstaaten? Weil diese Leute, die tun dann immer so, als wären Nationalstaaten eigentlich nur da, um Gesellschaft zu organisieren. Ja, viele Leute, das ist eine große Gesellschaft mit Millionen von Menschen, die braucht halt irgendeine Form von Organisation und dafür braucht es halt den Staat. Und da würde ich sagen, naja, wenn es dafür einen Staat braucht, warum reicht dann nicht einer? Warum gibt es dann mehrere? Ganz einfach deshalb, weil Staaten halt nicht einfach nur Organisatoren von Gesellschaftlichkeit sind, sondern das sind halt historisch, kontingent, zufällig oder nicht zufällig, aber halt hätte auch anders laufen können. Also es sind historisch gewachsene Gewaltmonopolisten über ein bestimmtes Stück Grund und Boden und mit den Leuten drauf. Und die sind permanent dazu bereit, die Waffen aufeinander zu richten und sich vom nächsten Staat ein bisschen was zu klauen oder sonst was. Und solange die Welt auf diese Art und Weise organisiert ist, ist der Staat ganz sicher nicht einfach nur ein Organisator von Gesellschaft, sondern permanent ein Sicherheitsrisiko für alle Menschen, die in Staaten leben. Das ist jetzt sehr abstrakt dahergesprochen, aber...
Genau, das ist sehr abstrakt hergesprochen. Ist jetzt vielleicht auch erstmal nützlich, um zu wissen, wo du stehst, aber ich frage mich, was sind dann die politischen Implikationen dafür, also zum politischen, fürs politische Handeln, ne? Weil Nationalstaaten sind genau historisch entstanden, nicht ganz zufällig, aber genau wie du gesagt hast, sie bilden und sie sind natürlich nicht nur Organisator von Gesellschaftlichkeit, sie sind aber auch umkämpfte Machtfelder, in dem auch linke Kräfte, linke Parteien intervenieren können, um gegebenenfalls ein Stück weit die Kräfteverhältnisse zu unseren Gunsten zu verschieben, gewisse Reformen umzusetzen. Ich meine, das ist ja letztendlich die Entstehung des Wohlfahrtsstaats, der bei aller Kritik durchaus das Leben von Millionen Menschen verbessert hat und dessen Abbau du am Anfang zitiert hast als Beweis, dass quasi der Gemeinwohl nicht zählt in unserer Gesellschaft heutzutage. Willst du dann auf diesen Staat oder auf den Kampf um diesen Staat einfach verzichten?
Naja, auf den Kampf um den Staat nicht unbedingt. Also ich sag mal so, wenn man jetzt wirklich sich hypothetisch vorstellt, man würde von links die Macht im Staate erlangen und die Gesellschaft wirklich sinnvoll organisieren, also wirklich sagen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen und all diese Dinge, dann unter dieser extrem hypothetischen Bedingung, dass man hier einen Kommunismus einführen würde, wäre ich vielleicht auch bereit, dafür zu kämpfen. Aber davor muss man halt einfach sagen, bevor das ja nicht der Fall ist, gilt ja erstmal nur, dass man für diesen Staat kämpft, wie er nun mal ist. Ja, dass ich dafür kämpfe, dass sich Carsten Linnemann, Friedrich Merz, Olaf Scholz und Andrea Nahles darum streiten, wer als nächstes den Arbeitslosen was antut eigentlich. Und da muss ich halt sagen, dafür bin ich jetzt nicht bereit, mich in Schützengraben zu schmeißen.
Ich meine, die Alternative ist aber, weil du hast dich ja auch gegen die Wehrpflicht ausgesprochen. Mhm. Und das finde ich, also ich habe bei dieser Frage oft eine gespaltene Meinung, weil ich teile auch grundsätzlich deine antimilitaristische Haltung und ich bin sehr skeptisch, oder sehr skeptisch, sondern ich bin absolut überzeugt, dass sozusagen unsere Freiheit weder an der Ostfront verteidigt wird, noch am Hindukusch. Also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Aber bei einer Wehrpflicht versus einer freiwilligen Armee finde ich das ein bisschen schwieriger. Und ich finde, Wolfgang Streeck zum Beispiel, der auch vor ein paar Wochen bei uns Gast war, hat ich denke in den letzten ein, zwei Jahren beim Makroskop, ich kann jetzt das genaue Datum dir nicht sagen, finde ich einen sehr interessanten Artikel zu genau dieser Frage verfasst, wo er argumentiert hat, eine freiwilligen Armee ist eigentlich viel gefährlicher für den Weltfrieden, weil eine freiwilligen Armee es viel, also offensive Kriege viel, viel leichter macht oder ermöglicht dadurch, dass du bereitwillige, im besten Fall enthusiastische Soldaten hast, die sich freiwillig dafür melden, die dafür gut bezahlt werden und das als ihr Beruf verstehen, während eine Armee, die aus Wehrpflichtigen besteht, in der Regel unprofessioneller ist zum einen und schlechter dient für einen Angriffskrieg und hat eigentlich argumentiert für sowas wie das schweizerische Modell auf ganz Europa zu verallgemeinen, anzuwenden, dass man eine defensive Armee hat, die eigentlich auch nur zu Defensivkriegen nützlich ist, auch weil bei Defensivkriegen es einfacher ist, Soldaten zu rekrutieren, da möglicherweise ein bisschen mehr Kampfgeist dabei ist, was man zumindest am Anfang des Ukraine-Krieges auf jeden Fall auch beobachten könnte, und argumentiert quasi aus einer antimilitaristischen Haltung für eine Wehrdienst, um die Armee ein Stück weit zu demokratisieren und diese Angriffsfähigkeit rauszunehmen. Und bei deiner Position befürchte ich, also wenn wir die jetzige Debatte in Deutschland anschauen, seit Aussetzung der Wehrpflicht, geht es doch eigentlich immer mehr in Richtung eine professionelle, kampfbereite und gegebenenfalls auch offensive Armee.
Erstmal zu dem, was der Streeck da sagt. Ich glaube, das ist sehr schwer verallgemeinerbar, was er da für die Schweiz fordert, weil die Schweiz ja die günstige Lage hat, dass man zwar ein neutraler Staat ist, aber natürlich trotzdem nicht als erstes dran ist, wenn von Osten jemand einmarschiert, sodass dann immer noch die NATO intervenieren würde, weshalb man ja eigentlich sehr sicher ist. Ne? Also das heißt, die schmarotzen, ohne Teil der NATO zu sein, an der NATO-Sicherheit mit, sodass man, glaube ich, deren singuläre Position in der Welt eh nicht verallgemeinern kann. Das ist so wie auch mit dem Wirtschaftsleben der Schweiz. Ja, man kann ein Steuerparadies sein, aber es kann nicht jedes Land ein Steuerparadies sein und sich daran dumm und dämlich verdienen oder ein paar Uhren oder Transithandel betreiben, wie man es in der Schweiz macht. Das ist ja irgendwie ein Großteil des Geschäfts, Transithandel, Uhren, Käse und dann kommt dazu noch Geldwäsche oder Steuerflucht, wie auch immer man es jetzt nennen mag. Das ist als Wirtschaftsmodell so wenig verallgemeinerbar wie jetzt quasi die militärische Haltung, die die Schweiz da einnimmt. Und ich finde die Aussage jetzt von Strich irgendwie lustig. Nur das Problem ist ja trotzdem, wenn ein Staat sich dann zum Krieg entscheidet, dann mag es ja sein, dass die Armee da ein bisschen dusseliger sich anstellt, weil da auch viele mit drin sind. Die wollen das in Wahrheit überhaupt nicht. Aber die werden dann ja trotzdem gegen ihren Willen losgeschickt und dürfen dann gegen ihre Nachbarn im Nachbarlande das Gewehr richten, weil sie ansonsten halt drohen, weggesperrt zu werden oder noch Schlimmeres. Von daher glaube ich, untergräbt es die Kriegsfähigkeit nicht unbedingt. Ich würde dir aber in dem Punkt recht geben, dass ich auch große Befürchtungen habe, dass natürlich all diese Aufrüstung, die jetzt stattfindet, in Deutschland, in Europa, weltweit, von der ja fast alle Seiten immer behaupten, die dienen nur defensiven Zwecken, dass das natürlich auch in Wahrheit mittel- und langfristig offensiven Zwecken dienen wird. Also Deutschland hat ja schon lange den Anspruch, in der EU eine Führungsmacht zu sein. Ist das ökonomisch ohnehin, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen kriselt, aber normalerweise ist ja da Deutschland schon, hat den Anspruch, da eine Führungsmacht zu sein. Und dieser Anspruch, befürchte ich, wird in Zukunft ausgebaut werden. Ich meine, man hört jetzt ja auch schon von einigen Politikern, die wollen, dass die Bundeswehr Israel beisteht. Und die werden sicherlich noch ein paar andere Abenteuer finden, wo man mal der guten Sache dienlich sein kann irgendwie. Ja? Und von daher, ja, diese Befürchtung habe ich auch. Und gerade dann, aber weil die das ja alles so machen, finde ich es dann auch ein bisschen verrückt, dass man sich dann immer so an die Seite stellt und Ratschläge gibt, wie man es anders machen sollte, weil die machen das ja ohnehin schon.
Ja, ich denke aber auch, also wenn man historisch guckt, natürlich, also wir sind weit entfernt von einer Situation wie im Ersten Weltkrieg, aber Massenarmeen, die quasi aus der Arbeiterklasse, aus der Masse heraus rekrutiert werden, dienten in der Geschichte oft auch als gute Flächen sozusagen für linke Parteien und für revolutionäre Kräfte. Dass eine erschöpfte und ausgebeutete Massenarmee auch viel Resonanzraum bietet für sozialistische Politik, die, denke ich, eine professionelle berufliche Armee eher nicht anbietet. Die Frage stellt sich aber eh nicht, weil also Kriege sehen einfach anders aus heutzutage.
Die sehen anders aus und also ich. Ja, die sehen wahrscheinlich sogar wirklich recht ähnlich aus wie jetzt vor ziemlich genau 110 Jahren, ja. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen davon wegkommen, sich jetzt bei jedem absurden Szenario die Frage zu stellen, wie können wir das für linke Politik nutzen? Also Linke machen das irgendwie gerne. Die fragen sich, wie können wir die Fußball-Europameisterschaft nutzen, um die Fans zu agitieren oder so. Ich war ja im Stadion. Die wären alle sofort um mich herum bereit gewesen, mit dem Gewehrkolben aufs Nachbarland loszugehen, die ich da gesehen habe, die Kroaten, die Österreicher, die Türken da, die da alle da waren, die waren bereit. Da war nicht viel mit, wie agitieren die gegen den Krieg, kann ich wirklich sagen. Ja, ich meine, teilweise sieht man da ja wirklich noch Leute, die noch Nationalflaggen mit annektierten Gebieten bei haben oder Gebieten, die sie gerne annektieren würden, bei haben. Und da stellen sich dann Linke die Frage, wie können wir die agitieren? Und genauso muss ich sagen, sich die Frage zu stellen, könnte nicht eine Massenarmee, wenn dann ein Krieg ausbricht, könnte man dann da nicht von innen irgendwie alles umstürzen? Ist so ein bisschen, das ist so fernab von allem, was realistisch ist, dass ich einfach gestehen muss, dann halte ich es doch für realistischer, die Leute mit noch ein paar mehr Podcasts zu überzeugen.
Ja, klar. Aber wenn wir abstrakt theoretisch sprechen über eine Demokratisierung oder Demokratisierung des Staatengebildes oder eine Vertiefung der Demokratie, denke ich, muss man auch wenn es rein abstrakt bleibt erstmal, über was macht man mit dem Militär. Ne? Also solange wir in bürgerlichen Staaten leben, werden wir ein Militär haben. Und ich finde, also ist da mir schon die Frage, was sagen wir dann dazu oder haben wir einfach gar nichts dazu zu sagen? Ich bin überhaupt nicht überzeugt von Leuten wie einem Paul Mason zum Beispiel, also angebliche Linke, die plötzlich den Militarismus für sich entdecken und den als links verkaufen wollen. Ich frage mich aber schon, haben wir nicht eine Verantwortung, eine Pflicht, zumindest dafür ein paar Überlegungen zu haben, was man damit machen könnte?
Ja, also das kann ich wirklich nur so ganz oberflächlich halt sagen. Ja, wenn man jetzt irgendwie wirklich den Eindruck hätte, es laufe darauf hinaus, dass aus dieser Gesellschaft eine vernünftige wird, dann könnte man sich noch fragen, ob man bereit wäre, die zu verteidigen. Aber solange das nicht der Fall ist, muss ich sagen, ist mir das kein großes Anliegen. Und ich glaube, es ist schon auch ein Punkt, den man, also ich glaube, in Wahrheit ist es ja so, das, was ich jetzt sage, ist ja eigentlich sehr einfach. Also das ist ja nicht kompliziert, sondern es ist ja eigentlich ein fast kindlicher Blick auf die Welt, dass man sagt, naja, was ist denn so ein Staat? Ist das eigentlich ein Garant fürs gute Leben? Nee, das ist halt so eine Institution, die hat sich auf ein gewisses Gebiet und die Leute draufgesetzt und nimmt die für seine Zwecke in Anspruch. Muss man sich damit gemein machen oder kann man einfach sagen, meinetwegen kann ja auch wer anders regieren? Ich glaube, das geht schon vielen Leuten, die jetzt nicht so kriegsbegeistert sind wie die linksliberalen Leute mit 5 Spritzen im Twitter-Handle. Bis auf diese Leute sind eigentlich fast alle normal und hängen schon an ihrem eigenen Leben und lassen sich, glaube ich, also da lassen sich schon gute Teile auch von überzeugen, wenn man so mal alleine in Ruhe mit denen sprechen würde. Und wir haben ja auch immerhin jetzt Umfragen, die in Deutschland zwar sagen, es will zwar eine Mehrheit von, ich glaube, 2 Dritteln, 70% oder so will die Wehrpflicht zurück. Und wenn dann die Frage gestellt wird, seid ihr denn eigentlich bereit, Deutschland mit der Waffe zu verteidigen? Da sind maximal 1/3 der Leute sehr bereit oder in irgendeiner Form bereit zu. Wo man ja schon sieht, okay, dass so viele in Deutschland für die Wehrpflicht sind, liegt einfach daran, dass die halt alle alt sind und eh nicht betroffen wären. Aber wenn man denen dann die Frage stellt, würdet ihr Alte beispielsweise denn jetzt auch dann an die Front gehen, dann sagen die auch, oh, eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir nur, dass die jungen Leute das machen müssen. Und ich glaube wirklich, ein Großteil der Menschen, wenn man das denen auf diese ganz einfache Weise mal vorhält und versucht, denen zu erklären, warum man jetzt nicht glaubt, dass der bürgerliche Staat eine Institution ist, die zu ihrem Nutzen da ist, dann kann man denen schon begreiflich machen, warum es sich auch für Deutschland nicht zu kämpfen lohnt. Also das, glaube ich, ist vermittelbar. Hat nichts Konstruktives, das muss ich zugeben. Nur, ja. Das muss auch klar sein, mein Artikel war ja keiner, der wirklich gesagt hat, ich werde nicht für Deutschland kämpfen, sondern das war ein Artikel, der gesagt hat, ich will nicht für Deutschland kämpfen. Dass dieser Staat auf mein Wollen keine Rücksicht nimmt und mich im Notfall, wenn hier irgendwer einmarschiert, trotzdem abbestellt, das ist mir klar. Also es war eigentlich ein Aufschrei der Ohnmacht, könnte man sagen.
Ich würde gerne noch auf das, du hast vorhin das Bild gegeben von Linksliberalen mit 5 Spritzen im Twitter-Profil. Und das bringt mich nochmal zur Frage, also zu einer allgemeinen Frage, vielleicht können wir damit auch schließen, weil das eine etwas größere Frage ist. Was eigentlich mit der deutschen Öffentlichkeit passiert in den letzten 2, beziehungsweise ich würde sagen eher fast seit 5 Jahren, also spätestens seit der Pandemie. Du hattest am Wochenende der Berliner Zeitung ein Interview gegeben. Du hast gesprochen von nicht Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung, sondern hast gesagt Kriegsverharmlosung. Das fand ich ist eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung von dem Sachverhalt. Vor ein paar Wochen oder vielleicht ist es schon ein paar Monate her, gab es auch einen längeren Text von Inga Solti in der gleichen Zeitung, wo er sprach von der inneren Zeitenwende. Man kann von dem Begriff halten, was man will. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich bei allem mitgehe, was er da beschrieben hat. Ich denke aber schon, dass man sagen kann, es findet eine durchaus radikale Verschiebung in der deutschen Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatte in den letzten 3, 4 Jahren hin zu einem neuen Militarismus, hin zu einem neuen deutschen Selbstbewusstsein sozusagen, oft dann projiziert auf andere Staaten. Genau, du hast Israel oder Palästina als Beispiel gegeben. Ich würde sagen, in der deutschen Debatte 99% der Fälle geht es darum, quasi auf Israel zu projizieren. Wolfgang Streeck nennt das Westernismus, also das
war was quasi, zu projizieren jetzt?
Na, also eine neue Stärke, neues Nationalbewusstsein, verkörpert nicht durch den typischen Patriotismus, sondern sei es mehr Waffen für die NATO, mehr Waffen für die Ukraine, aber eine neue Kriegsbereitschaft zumindest. Und da würde ich mich interessieren, wo, weil darüber schreibst du auch und sprach auch mit Berliner Zeitung darüber, wann genau ist das so eingetreten? Weil ich bin vor 20 Jahren nach Deutschland gezogen, kurz vor dem Irakkrieg, und hatte das Gefühl, hier herrscht einen antimilitaristischen Grundkonsens. Das ist natürlich übertrieben und ich war auch 15 Jahre alt und sehr naiv. Dennoch denke ich, findet da eine gravierende Verschiebung in den letzten 2 Jahren statt.
Ja, ich weiß gar nicht jetzt so, wie wichtig Israel da so als Projektionsfläche ist. Also es spielt sicherlich eine Rolle, weil es natürlich auch ein bisschen der moralische Titel ist, mit dem das neue Deutschland dann rumläuft, ne? Also die
ja, das ist, würde ich nur
neuen
ein
Deutschen
Beispiel.
Haben aus der Geschichte gelernt, sind solidarisch und können deshalb natürlich auch beanspruchen, in der Welt wieder mehr Deutungshoheit, ne? Mehr Ansprüche in globalen Gewaltfragen, dass sie da mitreden dürfen. Aber das ist ja nur einer von vielen Punkten. Die Ukraine ist ja letztlich genauso
absolut,
ein Thema.
Absolut.
Ja. Und ich glaube generell, dass man ja sehr lange in der, also gerade zum Beispiel in der Sozialdemokratie, wirklich noch diese Hoffnung eigentlich hatte von einem friedlichen Nachbarn im Osten mit Putin, ne? Also jetzt nicht friedlich im Sinne von feiner Kerl, aber im Sinne von, er wird jetzt nicht wirklich die Ukraine angreifen. Und ich glaube, das war natürlich ein Punkt, wo, also der sicher, also ehrlich gesagt, der hat, glaube ich, fast alle überrascht, dass er es wirklich macht.
Ja.
Also, dass er es theoretisch machen kann, war immer klar. Aber dass es wirklich macht, dass ihm das derart wichtig ist, dieser Gamble, es hat uns, glaube ich, auch alle überrascht. Und das war dann, glaube ich, für viele Sozialdemokraten, aber auch für viele Linksliberale der Moment, wo sie dann gesagt haben, okay, wir sehen ein, das mit dem Frieden schaffen ohne Waffen, das geht eh nicht. Und deshalb stellen wir jetzt uns umso stärker auf die Seite des eigenen Staates. Das ist eigentlich das, was da stattgefunden ist oder hat. Und ich meine, Scholz hat die Zeitenwende ausgerufen. Medial hat man das direkt aufgenommen und überall verstärkt. Ja, also ich glaube, man darf sich da ja auch keine Illusionen machen. Die Medien betrachten sich ja als vierte Gewalt. Das heißt, sie betrachten sich ja nicht als was, was außerhalb des Staates ist, ja, dass man irgendwie so von außen kritisch draufblickt, was machen die da oben eigentlich, sondern das sind ja Leute, die sich selbst als Teil des Staates, als Konstruktiven denken. Und wenn dann der Staat eigentlich von der Opposition, also zumindest der CDU, bis hin zur SPD, aber ja eigentlich auch inklusive AfD, also wenn eigentlich der ganze Bundestag bis vielleicht auf die Linksfraktion, die es ja damals noch gab, sagt, wir wollen jetzt Deutschland aufrüsten, dann muss das schon eine richtige Sache sein. Und dann muss man sich da auch als Medienhaus, als Zeitung, als Sender mit gemein machen. Das ist, glaube ich, schon ein Ding, was bei vielen da im Kopf ist. Klar, man muss eine gewisse Binnenpluralität wahren. Man lädt dann in so eine Talkshow auch mal eine Sarah Wagenknecht ein. Aber im Großen und Ganzen produziert man einen sehr starken Selection Bias, der dann natürlich auch in der Bevölkerung den Wunsch nach mehr Aufrüstung, nach einer neuen Wehrpflicht und alles erzeugt. Und das ist ein Prozess, der da irgendwie wie von selbst innerhalb sehr kurzer Zeit gegangen ist. Also man hat ja auch sehr schnell gemerkt, wie die Rhetorik deutlich schärfer wurde in Deutschland gegen Abweichler. Und seien Sie nur so naiv wie eine Sarah Wagenknecht. Das finde ich ja so interessant. Also so eine Sarah Wagenknecht mit ihrem Friedensmanifest, das war zum Beispiel spannend, bei Extra 3 wurde das damals so dargestellt, eine linksliberale Satire-Sendung, die sicherlich früher, also ich habe jetzt nicht jede Sendung gesehen, aber die sicherlich früher auch nicht an erster Front dabei war, gegen Russland medial zu schießen. Aber auch bei Extra 3 wurde dann zum Beispiel behauptet, sie hätte sich in ihrem offenen Brief nicht distanziert vom Angriffskrieg. Dabei ist die erste Hälfte des Briefes einfach, Putin hat angegriffen, das ist schlimm, das ist völkerrechtswidrig, das ist Mord. War einfach die Hälfte des Briefes und die tun so, als stünde das nicht drin. Und dann ist da ja noch diese zweite Seite des Briefes, wo dann Wagenknecht und Schwarzer einfach sagen, den Krieg kann doch keiner wollen. Und das ist natürlich furchtbar naiv, denn den wollen ja ganz viele anscheinend. Den will Russland, gleichzeitig will aber auch der Westen ihn geführt sehen. Die Ukraine will das Staatsgebiet nicht aufgeben. Also man hat mindestens, grob gesprochen, 3 Fraktionen da irgendwie, die in irgendeiner Form nicht einfach nur Frieden wollen, sondern die halten Frieden zu ihren eigenen Konditionen wollen. Und wenn man dann so jemanden wie Wagenknecht zum Beispiel in der Talkshow hat, so als Feigenblatt für den Frieden, dann hat man natürlich eine Position, die man auch sehr leicht als naiv darstellen kann, weil wenn sie dann da sitzt und sagt, den Krieg kann doch keiner wollen, dann kann ja wirklich Norbert Röttgen mit sehr viel Fug und Recht sagen, doch, doch, der Putin, der will den, und dann ist die entzaubert. Und dadurch produziert die Öffentlichkeit natürlich sehr stark die Abweichler eigentlich als lächerlich. Entweder indem man sie wie bei Extra 3 satirisch lächerlich macht oder indem man die tatsächliche mitunter auch Naivität ihrer Punkte offenlegt.
Ja, es macht das auch, oder es ich finde, es stellt auch eine antimilitaristische Linke vor großen Herausforderungen, weil es gefühlt in der öffentlichen Debatte kaum noch einen Platz gibt, weil Wagenknecht sozusagen die Antikriegsstimme ist, wie du beschrieben hast, und weil wir eigentlich auch leider keine schöne Perspektive anzubieten haben. Also die einzige Perspektive, die wir anbieten können, ist tatsächlich ein schmutziger Frieden ist besser als kein Frieden, weil nur unter Frieden ist überhaupt emanzipatorische Politik möglich. Befürchtet, dass wir noch lange in diese Minderheitsposition befallen werden müssen. Aber wie du am Anfang auch sagtest, ist auch mein Eindruck, immer mehr Stimmen sozusagen hinter dem Vorhang plädieren jetzt für Diplomatie und hoffentlich auch früher oder später ein Ende zu diesem Krieg und dann vielleicht auch ein Rückkehr zur Politik sozusagen. Aber ich befürchte, das wird noch lange uns begleiten und auch viele Narben auch in der öffentlichen Debatte hinterlassen.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was in den kommenden Monaten passiert. Man hat jetzt ja irgendwie so zum ersten Mal diese Situation, dass auf einmal westliche Politiker in die Öffentlichkeit treten und sagen, jetzt brauchst du doch mal einen Frieden, jetzt müssen wir Russland an den Tisch holen. Was auch sehr lustig ist, wie die Medien dann einlenken. Also sobald das dann die Politiker sagen, dann ist das eine ganz vernünftige Position, die man gut zu finden hat. Und dann kann ja auch wirklich keiner mehr gegen den Frieden sein. Lustig ist ja, dass das einfach die Position ist, die tatsächlich jetzt Leute wie Wagenknecht ja sehr lange vorgetragen haben und dafür aufs Übelste diffamiert wurden. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, wie man so diesen Übergang schafft, von dieser Krieg muss auf jeden Fall weitergehen, bis der letzte Quadratmeter zurückerkämpft wurde, hin zu, ach, eigentlich ist doch ein schmutziger Frieden möglich, wo am Ende natürlich mit sehr viel Bauchschmerzen alle Seiten zustimmen. Ja, also das liegt jetzt zum ersten Mal in der Luft. Ob es wirklich so kommt, können wir natürlich nicht sagen, aber ich hoffe zumindest drauf, denn du hast gesagt, nur unterm Frieden ist emanzipatorische Politik möglich. Das ist das Erste. Und zweitens, nur unterm Frieden ist überhaupt das Leben, zumindest so lange, bis es wieder einen neuen Krieg gibt, sicher.
Ja, das stimmt. Gut, danke Ole für das Gespräch. Das ist zwar eine deprimierendes Schlusswort, aber das ist leider die bittere Realität, vor der wir gerade stehen. Wir haben aber noch ein schönes Thema zum Schluss. Und zwar, du hast ein neues Buch, glaube ich, diese Woche auf den Markt gebracht. Etwas anders als dein vorheriger. Sag uns doch gern ein paar Wörter drüber.
Ja, ich habe mit meinem Co-Autor oder Co-Podcaster Wolfgang M. Schmidt zusammen ein Kinderbuch geschrieben. Das heißt, Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Und wer sich ein bisschen mit marxistischer Theorie auskennt, der wird da schon zwei Begriffe im Titel finden, die an die marxische Theorie erinnern. Wir haben ein kapitalismuskritisches Kinderbuch für Kinder und junge Leute ab 10 Jahren geschrieben. Da geht es um zwei Geschwister namens Karl und Rosa, die leben auf ihrer Insel ein recht einfaches Leben. Auf einmal hält der Kapitalismus Einzug, die Gesellschaft wird umgewälzt und sie müssen dann auf einmal lernen, wie es ist, wenn man Fabrikarbeit leisten muss oder vielleicht sogar ins Arbeitshaus gesperrt wird, weil man mal wagt, ein Stück Holz im Wald aufzulesen, was man eigentlich nicht darf, und setzen sich zur Wehr gegen diese neue kapitalistische Gesellschaft, um ja zu einer progressiveren zu kommen, sage ich mal vorsichtig. Und das ist für Kinder unterhaltsam, aber ich würde auch behaupten, auch für Erwachsene gibt es da etwas zu lernen und auch viel zu lachen.
Wunderbar. Dann, ja, ich habe gerade gesehen, es ist bereits herzhaft
und es ist wunderschön. Also Verzeihung. Achso, nein, der Sticker hier sagt nur Spiegel Bestseller Autoren, weil wir vorher schon uns Bestseller hatten. Aber unser Illustrator Nick Martin Czernicke soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, denn er hat wirklich sensationelle Schwarz-Weiß-Illustrationen geliefert, die wahnsinnig stimmungsreich sind und die sehr, sehr, sehr viel hermachen. Es ist zwar ein textlastiges Buch, es ist halt ein Roman, es sind 270 Seiten, aber es sind auch doch immerhin um die 30 Illustrationen drin, die wirklich, wie ich finde, sehr beeindruckend sind.
Klingt gut. Vielen Dank, Ole, nochmal für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Ciao.
Und das war unsere Folge für heute. Vielen Dank nochmal an Ole für das sehr spannende Gespräch über die Kontroverse, die er in den letzten paar Wochen ausgelöst hat. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Ich werde mich nun nochmal in die Sommerpause verabschieden für eine Woche. Wir sind am 23. August dann wieder im normalen wöchentlichen Rhythmus für euch da. Und nochmal die freundliche Erinnerung, wenn ihr diesen Podcast toll findet, bitte abonniert ihn, teilt ihn auf Social Media, erzählt euren Freunden davon, gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify oder welchem Gerät auch immer ihr benutzt, um den Podcast zu hören. Und am allerwichtigsten, wenn du denkst, dass dieser Podcast sich lohnt zu produzieren, wenn du denkst, dass Jacobin ein wichtiges Projekt ist für die gesellschaftliche Linke in Deutschland, dann bitte überlegt, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, ob ihr uns nicht abonnieren könnt, denn von den Abos leben wir und mit dem Geld, das wir davon bekommen, können wir alle unsere sonstige kostenlose Produkte finanzieren. Wenn du uns schon abonnierst, uns aber noch weiter unterstützen möchtest, kannst du das auch tun mit einer monatlichen Spende unter www.jacobin.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.